Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend wünsche ich. Am 7. Januar 2015 starben 12 Menschen in den Redaktionsräumen des Satiremagazins Charlie Hebdo. Wir fragen, wie die Zeichner und Texter heute arbeiten und welche Rolle die Zeitschrift noch 50 Jahre nach ihrer Gründung spielt. Slave Play am Broadway hat ein Stück Erfolg, das sich primär an ein schwarzes Publikum wendet. Charlie Aletour spielt mit. Sie betont, wie wohltuend solch ein exklusiver Ort sei, an dem man sich nicht ständig zensieren und seine Erfahrungen als Afroamerikaner filtern müsse.
I don't know how to emphasize this even more, but there is such a level, higher level of safety. Like when black people are filtering their experience, we are doing that constantly for our own safety.
60 Jahre später, wir schauen auf die als Hakenkreuz-Schmierwelle in die Geschichte eingegangenen Aktionen und damalige Gegenproteste in West-Berlin. Keine 2 Minuten dauerte die Schießerei in den Pariser Redaktionsräumen der Satirezeitschrift Charlie Hebdo und 12 Menschen waren tot. Frankreich stand am 7. Januar 2015 und den Tagen und Wochen danach unter Schock. 1,5 Millionen Menschen gingen auf die Straße und trauerten um die Opfer. Es gab eine mächtige weltweite Solidarisierungswelle. Leute schrieben "Je suis Charlie", ich bin Charlie auf Poster oder Heft. Tätten sich diese 3 Worte auf ihre Jacken. Heute jähren sich die Morde und wir nehmen dies zum Anlass für ein Gespräch mit der Journalistin Romy Strassenburg. Sie war Chefredakteurin der inzwischen eingestellten deutschen Ausgabe von Charlie Hebdo. Guten Abend, Frau Strassenburg.
Ja, bonsoir aus Paris. Hallo.
Sie leben in Paris und haben engen Kontakt zu den Mitarbeitern der Zeitschrift gegeben. Gehen Ihre Kollegen 5 Jahre nach dem Attentat ohne Angst zur Arbeit?
Ich glaube, das ist das ist schwierig zu sagen, weil natürlich zum einen ist die Redaktion ja sehr unter sehr großen Sicherheitsvorkehrungen arbeitet sie. Das heißt, in so gesehen kann man fast sagen, dass die Angst dann ja doch ein bisschen genommen werden soll. Andererseits erinnern ja genau diese Sicherheitsvorkehrungen und die Polizei immer wieder daran, dass man auch in einer permanenten Gefahr lebt. Also ich glaube, so war es auch bei mir damals. Die Gefühle, die gehen immer so ein bisschen hin und her. Und letztendlich, ja, es ist trotzdem einfach auch eine Arbeit, die man jeden Tag machen muss. Und man gewöhnt sich einfach eben auch an diese Absurdität dieser Polizeipräsenz leider, ja.
Bei dem Anschlag vor 5 Jahren sind 5 bekannte Karikaturisten, der Herausgeber und Redakteure ermordet worden. Sie alle haben das Profil dieser Zeitschrift geprägt. Geht denn die heutige Charlie Hebdo-Redaktion den radikal provokanten Weg weiter oder hat sie sich mit den neuen Redakteuren auch inhaltlich verändert?
Also ich glaube, man muss schon sagen, dass der Verlust der ja wirklich großartigen Zeichner, also fast eine so eine Riege eigentlich einer ja, kunstgeschichtlichen Generation, dass der Pressezeichnung eigentlich verloren gegangen ist, hat schon eine sehr große Leere hinterlassen und das hat wirklich sehr lange Zeit gedauert. Und in diese Zeit fiel auch gerade die deutsche Ausgabe, bis man überhaupt wieder auch junge Zeichner in die Zeitung zurückbekommen hat. Es war natürlich auch nicht ganz so klar für junge Leute, dann zu sagen, ich gehe jetzt zu Charlie mit dieser Vorgeschichte, eben auch mit der Angst. Mittlerweile ist es aber so, dass doch viele neue Talente zurückgeholt wurden und dass es auch einfach nochmal frische und neue Ideen gibt. Also es wird nie wieder Charlie Hebdo sein, wie den eben vielleicht noch jüngere, also ältere Generationen kennen. Aber für die Jüngeren kommen eben jetzt auch neue Figuren. Da sind Coco, da sind Jean oder Felix dabei, die auch eben mehr und mehr so sich ihren Stil erarbeiten. Und ich glaube, das hat die Redaktion jetzt mittlerweile wieder ganz gut geschafft. Und so versuchen sie sich ja auch wieder eine Identität neu zu erobern letztlich.
Nach dem Anschlag wurde großzügig Geld gespendet, damit die traumatisierte Redaktion dann weiter arbeiten konnte. Die ersten Ausgaben, die nach den Morden erschienen, hatten unglaublich hohe Auflagen. Trägt denn diese Solidarität bis heute oder ist sie peu à peu verebbt?
Naja, also was natürlich die Zahlen angeht, die ja sehr hoch waren, also Abonnenten haben sich einfach aus Solidarität dann abonniert auf die Zeitung, die sind natürlich mittlerweile zurückgegangen, auch weil die Leute vielleicht den Eindruck haben, gut, Charlie hat jetzt genug Geld, wobei man sagen muss, dass das eben ein sehr, sehr kostspieliges Unternehmen ist, diese Redaktion zu sichern. Da muss die Redaktion schon sehr viel Geld noch nach wie vor rein investieren. Es ist trotzdem natürlich auch heute noch mal, hat man in den sozialen Netzwerken gesehen, sehr viel noch vom Spirit Je suis toujours Charlie, also ich bin immer noch Charlie, zu sehen. Kommt dann auch aus Reihen von Politikern und öffentlichen Personen. Aber es ist natürlich auch nach wie vor sichtbar geworden, dass es Spannungen innerhalb der französischen Gesellschaft gibt. Und diese reiben sich auch immer wieder an Charlie, denn viele sind eben nach wie vor nicht einverstanden mit dieser, ja, in Frankreich Gott sei Dank großen Meinungsfreiheit. Und dieses Symbol, das Charlie Hebdo geworden ist, wird natürlich auch immer wieder zum Anlass genommen, wenn es um Diskussionen geht über Rassismus oder über Islamfeindlichkeiten. Da steht natürlich Charlie Hebdo immer ganz genau im Mittelpunkt und da wird ganz genau hingeguckt, was sie heute machen, wie radikal sie sind oder eben auch, wie viel Selbstzensur dort vorhanden ist mittlerweile.
2020 feiert die Redaktion jetzt 50-jähriges Bestehen. Glauben Sie, dass das Magazin noch eine längere, gute Zukunft vor sich hat?
Na ja, gut, also in der Ausgabe, eben sozusagen der Erinnerungsausgabe, die heute schon erschienen ist, normalerweise Mittwoch, vorgezogen, da ging es um neue Formen der Zensur, neue Diktaturen war da auf der Titelseite zu sehen und ein Smartphone landete so auf der Zunge eines Zeichners mit Stift und erschlug den quasi. Und Charlie Hebdo arbeitet sich gerade sehr viel daran ab, also an diesen Reaktionen natürlich aus dem Netz, an sozialen Netzwerken. Es war ja immer eine Print-Zeitung und es ging wirklich auch um dieses Haptische der Zeichnung, das man so fühlen konnte. Und mittlerweile haben sie ein Newsletter, haben sie eine Online-Ausgabe. Sie müssen sich natürlich auch anpassen. Und es wird sich auch zeigen, sicherlich bei der neuen Lesergeneration, wie dieser Prozess gelingt oder nicht. Also ob man diese Zeichnung auch sozusagen ins Netz mit rüberbringen kann, was allerdings immer wieder die Gefahr bringt, dass sie auch wieder verformt werden, verfälscht, dann wieder zu einem Shitstorm führen. Also das ist ein sehr diffiziler Prozess. Insofern, ich hoffe es natürlich sehr, weil ich glaube, dass da ganz viel Talent auch zusammenkommt und diese Form der Satire und der Pressezeichnung, die es leider in Deutschland so nicht gibt und wir auch mit Charlie leider nicht sozusagen exportieren konnten. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass die so eng an Frankreichs Kultur auch gebunden ist, dass die überleben wird, ja.
Am 4. Mai soll vor einem Pariser Sondergericht der Prozess gegen 14 Männer beginnen, die beiden Attentäter unterstützt haben. Warum findet der erst mehr als 5 Jahre danach statt?
Also es ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess in diesem Fall, weil ja letztlich die Attentäter, also die Kouachi-Brüder, wurden ja getötet bei dem Polizeieinsatz 2 Tage nach den Attentaten. Also es gibt im Prinzip jetzt Angeklagte, die nicht direkt die Mörder der Menschen waren, sondern die eben Unterstützer waren. Und es gibt zum einen eben unfassbar viele Nebenkläger, also Angehörige der Opfer. Es gibt Dutzende Anwälte. Die Beweislage muss ja erst aufgenommen werden. Wer kann da überhaupt für welches Delikt eventuell strafbar gemacht werden. Und das ist natürlich für die Redaktion auch nochmal eine Belastungsprobe. Zum einen psychologisch sicherlich sehr wichtig, auch wenn man das Gefühl hat, es gibt jetzt juristische Konsequenzen. Zum anderen aber eben auch wieder nicht direkt. Also es kann eigentlich letztendlich nur ein Prozess sein, der am Ende frustrierend sein wird für die Opfer und die Angehörigen. Wo ich mir aber ganz sicher bin, ist, dass sie da zeichnerisch sehr eng begleiten, denn Charlie Hebdo ist auch immer für die großen Zeichenreportagen und auch in der Vergangenheit für große gezeichnete Justizreportagen bekannt geworden. Und ich bin mir ganz sicher, dass da einige der Zeichner auch den Prozess verfolgen werden und dass dann viele Reportagen, wenn nicht sogar Bücher, entstehen daraus.
Über die Arbeit der Zeichner und Redakteure von Charlie Hebdo und die publizistische Bedeutung der Zeitschrift 5 Jahre nach dem Anschlag habe ich mit Romy Strassenburg gesprochen. Danke Ihnen und einen Gruß nach Paris.
Danke.
Vor 4 Jahren bewilligte der Bundestag überraschend 62 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Bauakademie, die 1832 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel errichtet worden war. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Berliner Humboldt-Forum, also in Bestlage. Vor ein paar Monaten gab es endlich eine Ausschreibung für den Posten eines Gründungsdirektors oder einer Direktorin. Und erstaunlicherweise wurde der 47 Jahre alte SPD-Politiker Florian Prohn Ronold einstimmig gewählt. In die Kritik geriet er trotzdem postwendend. Florian Pronold selbst hat sich im Gespräch mit Fazit selbstbewusst zum bestmöglichen Kandidaten erklärt. Er meint, er habe in den vergangenen Jahren mehr als seine Konkurrenten die nationale Baupolitik beeinflusst und genau dieses Wirken sei in der Ausschreibung gefordert gewesen. Kritiker und Mitbewerber um den Posten sehen das anders. Claudia Lark hat die notwendig gewordene Gerichtsverhandlung verfolgt.
Die einstweilige Verfügung des Berliner Arbeitsgerichts ist eindeutig. Der SPD-Politiker Florian Pronold darf seine Stelle als Gründungsdirektor der Bauakademie vorerst nicht antreten. Von einem mutmaßlichen Auswahlfehler sprach die Richterin. Es gäbe Hinweise darauf, dass das ganze Besetzungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei. Gerichtssprecherin Lina Voss.
Der Bewerber hat damit praktisch nicht durchgesetzt, dass er selber es wird. Das wird Gegenstand des Hauptsacheverfahrens sein, sondern bei diesem einstweiligen Rechtsschutz reicht es schon, wenn mögliche Fehler im Verfahren, formelle Fehler, die Möglichkeit offen lassen, dass vielleicht der andere Bewerber ausgewählt worden wäre.
Der andere Bewerber, das ist kein Unbekannter in der Architektur- und Bauszene. Es handelt sich um Philipp Oswald, einige Jahre Direktor der Bauhausstiftung Dessau, derzeit Professor für Architekturtheorie an der Uni Kassel und erklärter Gegner von historischen Rekonstruktionen. Er beansprucht die Direktorenstelle der Bauakademie für sich, hält sich für besser geeignet als der SPD-Politiker Pronold. Philipp Oswald hatte zuvor gemeinsam mit knapp 600 anderen Architekten, Kunsthistorikern und Museumsleitern einen offenen Brief gegen die Besetzung der Direktorenstelle mit Florian Pronold unterschrieben. Sprecher dieser Initiative ist Peter Kaczola-Schmal. Für den Direktor des Frankfurter Architekturmuseums hat sogar die Demokratie Schaden genommen durch die Besetzung der Stelle mit dem SPD-Politiker Pronold, der Jura studiert hat und seit vielen Jahren Berufspolitiker ist.
Der Schaden für die Demokratie besteht darin, dass eine perfekt ausgeschriebene Stelle von einer großen Beratungsfirma organisiertes Verfahren vollzogen wird und alle möglichen Fachleute sich dort beworben haben und einem rigorosen Test unterworfen wurden. Aber am Ende kommt jemand raus, der das Verfahren ein Jahr vorher als Politiker geleitet hat.
Florian Pronold selber ist nach wie vor der Ansicht, er sei genau der Richtige für dieses Amt. Er habe zwar nicht Architektur studiert und auch keine Erfahrung mit dem Kuratieren von Ausstellungen, aber
ich erfülle sehr wohl die Kriterien, die in der Ausschreibung dort gefordert waren. Wohl wäre ich sonst ja auch nicht von einer Findungskommission, der ja auch unabhängige Leute wie die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer und der Präsident der Bundesingenieurkammer angehören, einstimmig ausgewählt worden. Also das ist doch ein Hinweis darauf, dass ich nicht völlig der Falsche am falschen Platz sein kann.
Der SPD-Politiker geht nun zum Gegenangriff über, trotz der heutigen Gerichtsentscheidung. Florian Pronold greift seine Kritiker an. Sie würden mit gezinkten Karten spielen und falsche Fakten verbreiten.
Die Verfasser des offenen Briefes, glaube ich, haben viele der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Briefes getäuscht. Erstens ist es so, dass sie sich auf eine verkürzte Form der Ausschreibung beziehen. Zweitens stellen sie falsche Tatsachenbehauptungen gegenüber meiner Person auf. Und drittens ist es so, dass sie auch noch eine Verschwörungstheorie entwickeln, in dem Sinne, das ist ein Versorgungsjob.
Wie geht es nun weiter? Die Stiftung Bauakademie könnte in die Berufung gehen. Ist sie sich ihrer Entscheidung ganz sicher, könnte sie den Direktorenposten auch kommissarisch mit Florian Pronold besetzen. Das wäre allerdings ein Risiko. Gut möglich, dass die Pläne für die Bauakademie vorerst auf Eis gelegt werden. Auch die Entscheidung über eine mögliche Rekonstruktion verzögert sich. Ein halbes Jahr wird es mindestens dauern, bis das Berliner Arbeitsgericht über die eigentliche Konkurrentenklage von Philipp Oswald entschieden hat. Und das ist erst die erste Instanz. Weitere könnten folgen.
Die grobe Nachbildung der Berliner Bauakademie, ein mit Leinwänden umspanntes Gerüst, wird also so schnell nicht aus dem Stadtbild verschwinden. Die Bewegung um den Wiederaufbau ist vorerst ausgebremst worden. Den Antisemitismus hat Jean-Paul Sartre treffend und knapp als Krankheit des Denkens definiert und seinerzeit auch beobachtet, dass Juden zwar Demokraten zum Freund haben, diese sie aber häufig nicht entschlossen verteidigen würden. Als im Winter 1959 in der Bundesrepublik eine Synagoge mit Hakenkreuzen bemalt wurde und dieser Akt hunderte Nachahmung fand, ging wenig später am 8. Januar 1960 in West-Berlin 40.000 Menschen auf die Straße. Eine Diskussionsrunde in der Landeszentrale für politische Bildung in Berlin erinnerte heute an dieses zivilgesellschaftliche Eintreten. Mein Kollege Philipp Schnee war dort und ist nun bei mir im Studio. Die antisemitischen Schändungen sind als sogenannte Schmierwelle in die Geschichte eingegangen. Was für ein Ausmaß hatte das Ganze? Gab es wirklich im ganzen Bundesgebiet Hakenkreuzschmierereien?
Ja, also der Auslöser war, wie schon erwähnt, der Vorfall in Köln. Da wurde Ende 1959 direkt an Weihnachten, an Heiligabend, eben Hakenkreuz und antisemitische Parolen an die Synagoge gemalt. Und diese Synagoge war auch erst wenige Monate vorher von Konrad Adenauer eröffnet worden, nach ihrem Wiederaufbau in der Nachkriegszeit. Das muss man auch dazu wissen. Und dieser Vorfall, der löste dann wirklich in kürzester Zeit eine Reihe, eine ganze Menge von weiteren antisemitischen Schmierereien und Vorfällen aus. Das waren bis Ende Januar allein in Berlin 120, in NRW 160, im gesamten Bundesgebiet fast 500, wo dort eben auf Werbetafeln, auf Gebäuden, auf Häusern, sogar auch an S-Bahnen eben antisemitische Parolen geschmiert wurden.
Und wie hat die Politik damals auf diese hässlichen Akte reagiert?
Na, vor allem erst mal mit Erstaunen. Die Täter waren meist junge Menschen und es wurde jetzt erst mal so richtig wahrgenommen, dass eben Rechtsextremismus und Antisemitismus kein Problem nur von Ewiggestrigen, also den alten Nazis ist, sondern dass es eben auch junge Nazis in der Bundesrepublik, in der noch jungen Bundesrepublik gibt. Und die Reaktionen wirken auf den ersten Blick auch erstaunlich konsequent. Also zunächst, es gibt eine recht große Berichterstattung in Berlin. Wie erwähnt, gab es eben diese Großdemo mit wahrscheinlich bis zu 40.000 vor allem jungen Teilnehmern. Und es gab auch rechtsextreme Jugendverbände, die dann verboten wurden. Und auch Politiker äußerten sich sehr, sehr deutlich. Der damalige Berliner Innensenator etwa, Joachim Lipschitz, der forderte, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Fäusten vorzugehen. Das ist ja schon fast ein Aufruf zu handfestem Antifaschismus, wenn man es ein bisschen zuspitzen will. Und selbst der Bundeskanzler Konrad Adenauer äußerte sich in einer Radioansprache auch sehr deutlich. Man muss aber auch dazu sagen, richtig ernst nahm man die Täter doch nicht so richtig. Adenauer sprach etwa von Limmeln und Schmierfinken. Und meist war dann doch die größte Sorge auch wieder das Ansehen im Ausland, also wie Deutschland da wahrgenommen werden könnte. Das hört man ja auch heute immer wieder nach rechtsextremen Vorfällen. Und trotzdem muss man sagen, das Problem Rechtsextremismus und Nationalsozialismus, Antisemitismus wurde 1960 überhaupt erstmal so als Thema wahrgenommen. Und es gab auch schon so die ersten zarten Andeutungen, dass eben die ganzen personellen Kontinuitäten aus der NS-Zeit auch in den höchsten Ebenen vielleicht doch nicht wirklich demokratiefördernd sind.
Also könnte man schon sagen, 1960, das war dann doch eine Zäsur in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Wurde das heute Abend auch so diskutiert?
Ja, sehr stark. Also die Schmierwelle gilt ja als so etwas wie der Beginn der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, neben anderen Ereignissen, die zeitgleich auch stattfanden, wie etwa dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Vor allem aber gilt das eben als der Startschuss für die politische Bildungsarbeit. Und das betonte auch einer der Zeitzeugen heute, Urs Müller-Plantenberg, der damals Student war und zu den Studentengruppen gehörten, die die Großdemonstration mitorganisiert hatten.
Also unsere Vorstellung war hauptsächlich, dass man politische Bildung betreiben müsse. Das schon in der Schule, und es gab ja noch viele Lehrer, die aus dem Nationalsozialismus stammten, die Zeit des Nationalsozialismus wirklich mit aufbereitet würde. Also was meine Schulzeit betrifft, mit 1914 aufgehört. Von wirklicher Aufklärung war keine Rede und die Demokratie wurde auch kaum erklärt.
Also Forderung nach politischer Bildungsarbeit, Aufklärung über die NS-Zeit. Das ist die Wahrnehmung einer Zäsur. War das bei den anderen Diskussionsteilnehmern und Teilnehmerinnen ähnlich?
Ja, ich fand es sehr wichtig, dass darauf hingewiesen wurde, dass es vor allem eine Wahrnehmungszäsur war. Antisemitische Vorfälle gab es auch schon in den 1950er Jahren. Nur wurden sie eben nicht von den Medien, von der Politik und damit eben auch von der breiteren Gesellschaft wirklich wahrgenommen. Und einer der Diskutanten heute, der Politikwissenschaftler Christoph Kopke, der ist Experte für Geschichte des Rechtsextremismus, der wies darauf hin, dass man bei der Reaktion auf die Schmierwelle deutlich den Beginn der Tradition einer Verharmlosung erkennt. Also dass eben die gesellschaftlichen Zusammenhänge eher ignoriert werden und das Problem eben so auf eine kleine Gruppe Rechtsextremer geschoben wird.
Der Ralf Giordano, der hat das ja auf den Punkt gebracht. Sie sind in der Geschichte der Bundesrepublik immer als die ungezogenen Kinder behandelt worden. Ich glaube, das ist sozusagen etwas so ein Schlüssel. Man hat sie nicht ernst nehmen wollen. Wir haben ja in dieser Extremismusdiskussion tatsächlich eine Verschiebung. Wir vergleichen jetzt immer links und rechts. Das ist auch okay auf einer bestimmten Ebene. Aber die eigentliche Frage, und die wird angesichts der jetzigen Rechtsentwicklung in diesem Land, glaube ich, die entscheidende Frage ist, wo ist denn eigentlich die Trennlinie zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus oder sprechen wir es aus Faschismus? Wo ist dort die Trennlinie? Und das, glaube ich, ist die entscheidende Frage, über die wir da vermehrt diskutieren müssen.
Da wird mal eine Frage mit einer Forderung an unsere Gesellschaft verknüpft. War man, Philipp Schnee, darum bemüht, von der Geschichte zügig in die heutige Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Nationalsozialismus zu kommen?
Jein. Also ich fand es sehr spannend, dass im Publikum auffällig viele ältere Menschen saßen, also wirklich im Zeitzeugenalter, die sich in der Diskussion auch sehr stark eben an 1959, 60 erinnern wollten. Aber die Moderatorin der Diskussion, das war die Historikerin Cornelia Siebeck, die hat auch das wieder schnell ins Heute geholt, ausgehend vom Januar 1960.
Ich frage mich, ob da nicht was beginnt, was vielleicht auch problematisch ist in unserer politischen Kultur hier in der Bundesrepublik, dass man eben immer irgendwie davon ausgegangen ist, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit die Gesellschaft irgendwie gegen Rechtsextremismus in der Gegenwart immunisieren könnte. Und ob das nicht ein Denkfehler war, dass wir das da eigentlich versäumt haben, über Jahrzehnte uns mit dem bundesrepublikanischen und Rechtsextremismus als solchem zu beschäftigen. Es ist auffällig, dass immer im Horizont der NS-Vergangenheit oder lange im Horizont der NS-Vergangenheit diskutiert wird und nicht im Horizont der Bundesrepublik.
Ja, ich weiß nicht, ob diese These wirklich richtig ist. Trotzdem finde ich sie wirklich sehr spannend, darüber nachzudenken, ob eben die auf jeden Fall notwendige und auch richtige Fokussierung auf die NS-Zeit vielleicht den Rechtsextremismus in der Bundesrepublik so ein bisschen aus dem Blick geraten ließ. Und für die Zeitgeschichtsforschung, da kann man das wirklich sagen, da gibt es wirklich ein Defizit, was so die Auseinandersetzung mit dem BRD-Rechtsextremismus angeht.
Die Landeszentrale für politische Bildung in Berlin hat eine Diskussion über die sogenannte Hakenkreuz-Schmierwelle im Winter 1959-1960 initiiert. Philipp Schnee hat die Ergebnisse des Austausches zusammengefasst. Dafür vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Die US-Schriftstellerin und Musikjournalistin Elizabeth Wurzel ist tot. Sie starb im Alter von 52 Jahren in ihrer Heimatstadt New York an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Berühmt wurde Wurzel mit ihrer Autobiografie Prozac Nation, auf Deutsch Verdammte schöne Welt, mein Leben mit der Psychopille, die sie mit nur 26 Jahren verfasste. Darin schreibt sie über ihre Erkrankung an Depressionen, an denen sie während ihres Harvard-Studiums litt und die mit dem Medikament Prozac behandelt wurden. Das nicht unumstrittene Buch wurde 2001 mit Christina Ricci in der Hauptrolle verfilmt, in den USA war das Werk aber nie im Kino zu sehen. Nach ihrem Studium hat Wurzel als Musikkritikerin für namhafte Magazine gearbeitet. Ihre Reportage über Lou Reed gewann verschiedene Preise. Im Streit um die Umweltsau-Satire gab es beim WDR heute eine außerordentliche Redakteursversammlung mit mehreren hundert Teilnehmern. Dabei beklagten Mitarbeiter mangelnde Rückendeckung durch Intendant Tom Buro. In dem Lied hatte ein Kinderchor auf die Melodie von »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« unter anderem »Meine Oma ist eine alte Umweltsau« gesungen. Nach der Kritik in den sozialen Medien hatte sich Buro entschuldigt und das Lied von der WDR-Webseite löschen lassen. Daraufhin wurde ihm vorgeworfen, er spiele rechten Aktivisten in die Hände, die die Empörung im Internet zum großen Teil künstlich erzeugt hätten. Diese schnelle Distanzierung habe viele verunsichert, hieß es nach Angaben eines Teilnehmers bei der nicht öffentlichen Versammlung. Für die Mitarbeiter stelle sich die Frage, ob man sich künftig überhaupt noch an eine Satire heranwagen könne. Der WDR-Intendant betonte daraufhin, dass alle unbedingt so weitermachen sollten wie bisher. Es dürfe und solle weiter experimentiert werden. Die Moderatorin und Medienjournalistin Brigitte Baeth sagte danach im Deutschlandfunk Kultur, WDR-Intendant Tom Buro habe die Mitarbeiter heute nicht überzeugt.
Er hat, und das ist eigentlich seine persönliche Spezialität, er hat es nicht geschafft, die Gemüter zu beruhigen, vor allem, weil er dabei bleibt, er habe sich richtig verhalten. Er hat anscheinend, so wurde mir berichtet, nicht verstanden, dass es als Kulturbruch empfunden wird, dass er A, einem Internet-Shitstorm nachgegeben hat, von dem er inzwischen auch weiß, dass er von interessierten Kreisen gesteuert worden ist. Und B, gibt eben auch der zeitliche Ablauf zu denken. Er hat sich entschuldigt, nachdem sich auch der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, per Twitter in die Debatte kritisch eingebracht hatte. Und der Eindruck ist leider entstanden, die Politik hat die Haltung des WDR beeinflusst. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist dabei ja zweitrangig.
Der Literaturkritiker Wilfried F. Schöller ist tot. Er starb nach langer Krankheit mit 78 Jahren in Berlin. Schöller war Mitbegründer der ARD-Kultursendung Titel, Thesen, Temperamente und rief auch die Sendung Bücher, Bücher beim Hessischen Rundfunk ins Leben. 2012 sagte er im Deutschlandfunk über seine Möglichkeiten als Literaturkritiker:
Ich gehöre einer Generation an, die unendlich dankbar ist für die Möglichkeiten, die wir bekommen haben. Nicht nur, dass es Stellen gab, sondern es gab ja auch Geld, Produktionsmittel. Und es gab die Anerkennung für Kultur, sogar für Literatur, was ja in der Rangfolge nur kurz vor dem Tanz kommt.
Der promovierte Germanist und Historiker Schöller war ab 1972 Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk und setzte sich dort vor allem für die Vermittlung ostdeutscher Autoren an das westdeutsche Publikum ein. Außerdem schrieb er zahlreiche Hörspiele und Fernsehdrehbücher. Von 2002 bis 2009 war er Generalsekretär des PEN-Zentrums Deutschland.
Letztes Jahr lud der US-amerikanische Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur Jordan Peele vor der Premiere seines Films Us Afroamerikaner zu exklusiven Voraufführungen ein. Für die Einladung konterkarierte er Donald Trumps Motto America First, indem er den Hashtag Us First nutzte. Peele wollte der chronisch unterrepräsentierten schwarzen Community die heilsame Erfahrung ermöglichen, sich selbst auf der Leinwand und im Publikum gespiegelt zu sehen. Am Broadway in New York hat der Dramatiker Jeremy O'Harris nun ebenfalls damit begonnen, für eines seiner Stücke Aufführungen anzubieten, die sich speziell an ein schwarzes Publikum richten. Andreas Roberts hat das provokante, sexuell explizite Stück gesehen und mit der Schauspielerin gesprochen, die in Slave Play eine Therapeutin spielt.
Like there were full moments where there was just pause on stage because laughter kept rolling or pause because there were just.
Es gab Augenblicke, in denen auf der Bühne alles stillstand, weil das Lachen nicht aufhören wollte, oder Momente, wo Leute aufstöhnten und einen Moment für ihre Tränen brauchten. Was immer es auch war, es gab die Sicherheit in diesem Theater, dass man das Stück so sehen darf, wie man es sehen will.
You are safe to see a play the way you see it is, I think, huge.
Die Schauspielerin Shalia Latour spielt in Jeremy O'Harris Stück Slave Play, das derzeit am Broadway läuft. Sie denkt an die Nacht im September, in der auf allen 800 Plätzen des Theaters nur afroamerikanisches Publikum saß. Sie sagt, das war so bereichernd, mitreißend und bestätigend, wie sie es bisher kaum auf einer anderen Bühne erleben durfte. Blackout-Vorstellung nennt Autor und Produzent Jeremy O'Harris solche Vorstellungen und zwinkert dabei mit den Augen, denn der Begriff bezeichnet ja eigentlich einen Stromausfall. Mit Hilfe von Radiosendern und Organisationen wie AmericanSlavery.com hat er dafür hunderte verbilligte Karten verteilt. Das war sehr wichtig, sagt Judy Tate. Sie ist die Leiterin von AmericanSlavery.com. Am Telefon erklärt sie, dass sich Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund an Orten wie dem Broadway selten willkommen fühlen, weil diese vornehmlich von Weißen dominiert sind.
Weil Schwarze in Amerika sich an von Weißen dominierten Orten nicht willkommen fühlen.
Besonders Stücke wie Slave Play bieten sich für eine Blackout-Erfahrung an. In dem provokanten Stück geht es um drei Paare, bei denen jeweils ein Partner schwarz, der andere weiß ist. Die Paare setzen sich an einem Therapiewochenende mit ihren sexuellen Problemen auseinander. Das Provozierende daran, sie tun das in erotischen Rollenspielen, inspiriert von der Zeit der Sklaverei. Sex, Macht und Race, ein traumatischer Zusammenhang, besonders für die ältere Generation. Der fehlt es oft an Mut oder an den passenden Worten, um das Thema überhaupt anzusprechen. Shalia Latour.
People are more than ready and willing to have a place with folks.
Die Leute sind total bereit, in so einem Raum ein Stück zu sehen, das so schonungslos mit diesen Themen umgeht und dann in einer Weise darüber zu reden, wie sie es vorher vielleicht nicht konnten oder wo sie das Gefühl hatten, sie wissen nicht genug darüber.
They don't have access or the right knowledge to even start conversations with themselves and with others.
Für Judy Tate ist eine Blackout-Vorstellung genau der richtige Rahmen, mit diesen Themen umzugehen, auch wenn der Eindruck entstehen mag, weiße Zuschauer seien unerwünscht.
You know, I'm not really trying to be apologetic or anything.
Ich muss mich hier nicht wirklich für eine All-Black-Vorstellung rechtfertigen. Aber hier in diesem Land können wir uns nicht geschützt darüber austauschen, wie wir mit diesen Themen umgehen oder uns mit Autoren auseinandersetzen, die darüber in so einer ungewöhnlichen Weise schreiben.
Für Schauspielerin Shalia Latour war es ganz besonders berührend, als an diesem Abend am Broadway auch ihre Mutter zur Vorstellung kam.
Like my mother specifically came to see the show and there's things about race that we've never spoken about before.
Es gab da Sachen zum Thema Rasse, über die wir vorher nie gesprochen haben. Und jetzt hatte sie einen Bezug, über ihre Jugend zu sprechen, wie sie aufwuchs. Und das fühlte sich so befreiend an. Wunderschön.
Really beautiful.
Während einer Blackout-Vorstellung vergessen viele Besucher ihre erdrückende Selbstkontrolle. Eine Selbstkontrolle, die ihnen von klein auf beigebracht wurde, um sich möglichst ungefährdet in einer weißen Welt bewegen zu können.
I don't know how to emphasize this even more, but there is such a level.
Ich kann gar nicht genug betonen, wie wohltuend so ein sicherer Ort ist, wo wir uns nicht ständig selbst zensieren müssen. Wir tun das andauernd, um uns zu schützen. Etwa auf der Straße, wo wir aufpassen müssen, nicht zu groß zu erscheinen, nicht zu wütend oder manchmal sogar zu fröhlich, weil wir nicht auffallen wollen. Auffallen macht dich noch verletzlicher, als du sowieso schon bist.
Die erste Blackout-Vorstellung hat so viel Begeisterung ausgelöst, dass für diesen Mittwoch eine zweite geplant ist. Die Schwarze Gemeinde entdeckt Theater am Broadway jetzt als heilsamen Ort, an dem die Menschen sie selbst sein dürfen. Und das tut auch dem Theater gut. Es erinnert an die ursprüngliche Kraft, die das Theater schon immer so besonders gemacht hat.
Friedrich Wolf war Arzt, Schriftsteller, Jude und Kommunist, ein Immigrant, der 1943 in Moskau das Nationalkomitee Freies Deutschland mitgründete und zur kulturpolitischen Aufbaugeneration der DDR zählte. Der Filmregisseur Konrad Wolf war eines seiner Kinder, so wie Markus Wolf, der die Hauptverwaltung Aufklärung der Staatssicherheit viele Jahre leitete. Im brandenburgischen Oranienburg steht das Haus, in dem Friedrich Wolf 1953 starb. Nach dem Tod seiner Witwe kümmerte sich die DDR-Akademie der Künste um das Haus und das Andenken an den Schriftsteller. Seit 1990 wurde es zunehmend schwieriger, Geld für den Unterhalt zu bekommen. Zum Jahresende sollte die Gedenkstätte geschlossen werden. Tatjana Trügel ist eine Enkelin von Friedrich Wolf. Sie hat die Gedenkstätte in Lenitz bis jetzt ehrenamtlich geleitet. Sie tut es noch immer. Frau Trügel, willkommen bei Fazit.
Ja, schönen guten Abend.
Sie geben nicht auf, Sie kämpfen weiter für den Erhalt des Hauses, das für Lesungen, für Filmabende und für Diskussionen genutzt wurde. Warum droht denn nun die komplette Schließung?
Also wir haben zum einen personelle Probleme und auch materielle Probleme. Das heißt, der Stamm der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist auch in die Jahre gekommen und auch mit seinen Kräften irgendwo nicht mehr so weit präsent, wie es mal gewesen ist. Also wir haben natürlich auch noch Ideen und Energie, aber die Kraft reicht am Ende nicht aus. Zum anderen ist das Haus natürlich auch in die Jahre gekommen. Also es ist voll funktionsfähig. Man muss keine Angst haben, dass jetzt irgendwas zusammenfällt. Aber zum Beispiel haben wir jetzt schon wieder Heizungsprobleme, teure Wartungskosten, Reparaturkosten und so weiter. Also es wäre einiges zu tun. Das war auch der Grund, dass wir einen Hilferuf an die Stadt, an den Kreis und ans Land gesendet haben und um Unterstützung gebeten, um das Haus weiterzuerhalten.
Friedrich Wolf hat ja ein ungemein breites literarisches Oeuvre geschaffen, Theaterstücke, Hörspiele, Dramen, Erzählungen. Professor Mamlock ist eines seiner ganz bekannten Theaterstücke, Pflichtlektüre in der DDR gewesen. Warum ist es gerade heute wichtig, an ihn zu erinnern?
Ja, ich denke mal, die Auseinandersetzungen oder die gesellschaftlichen Verwerfungen im 20. Jahrhundert setzen sich durchaus in die Jetztzeit fort. Und was Wolf in zwei Kriegen in der Weimarer Republik nun durchlebt und auch verarbeitet hat. Und es gibt auch aktuelle Themen wie den Paragraph 218, der immer noch existiert und den Wolf mit seinem Stück Tsiankali auch verfilmt wurde. Damals also war das eine gesellschaftliche Aufregung. Er wurde verhaftet, mit durch Proteste wieder entlassen. Also es gibt Themen, die sind immer noch sehr aktuell. Und das ist vielleicht auch das in diesem Haus. Also ich kann auch zu jedem Gegenstand eine Geschichte erzählen. Und da ist die ganze Welt enthalten. Also der Gong, der im Treppenhaus hängt, also dann denke ich an Emi und Eva Siao, enge Freunde, die bei Mao Zedong mit dabei waren in den Anfängen, später in der Kulturrevolution 10 Jahre verhaftet. Da sind Gegenstände, die von Kriegsgefangenen angefertigt wurden. Sie sagten, Nationalkomitee Freies Deutschland. Also da kann man diese Geschichte erzählen anhand von Gegenständen und anhand von Fotos, anhand von Büchern. Also das ganze Haus lebt eigentlich Geschichte. Also ich denke auch nur an die Emigration, an Flucht und Vertreibung, an die Gefahren, die eigentlich das ganze Leben durchzogen haben.
Ja, er ist früh in die Sowjetunion gegangen vor dem stalinistischen Terror, dann auf dem Weg nach Spanien in Frankreich, ja, stecken geblieben, inhaftiert worden, wieder freigekommen, zurück nach Moskau gegangen und in der DDR war er dann im PEN aktiv, hat sehr viel fürs Theater getan und ist als erster Botschafter der DDR nach Polen gegangen. Wo, Frau Trögel, sehen Sie denn heute Möglichkeiten, dass sich etwas bewegt und diese Gedenkstätte dann eben doch noch dauerhaft offen gehalten wird und Sie vielleicht auch eine feste Personalstelle bekommen, wenn das mit den Ehrenamtlichen einfach nicht mehr zu schaffen ist?
Also ich denke, eine Kombination von jemandem, der wirklich fest dort arbeiten kann. Also einer ist wenig. Zu DDR-Zeiten waren es 5. Also eine Personalstelle erscheint heute als sehr viel. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass es nicht in der Geschichte stecken bleibt, sondern lebendig ist. Also ich habe auch mit Schulen zusammengearbeitet, Projekte durchgeführt. Und das ist mir eigentlich mit der wichtigste Teil. Und da hoffe ich auch auf eine Zusammenarbeit und Vernetzung der kulturellen Möglichkeiten in der Stadt, also die bis jetzt jede für sich agieren. Also, dass jeder nach seinen Stärken und Möglichkeiten sich einbringt. Und gerade in diesem Bildungsbereich gibt es, glaube ich, sehr viel zu tun. Ja.
Was würde denn mit dem Haus passieren? Man muss diese Möglichkeit ja durchspielen, wenn es nicht mehr von der Friedrich-Wolf-Gesellschaft genutzt werden kann.
Also mit dem Land Brandenburg ist ja dieser, also in diesem Vertrag würde es eventuell verkauft werden. Das Land Brandenburg hat sich aber dazu geäußert, dass also diese Absicht nicht besteht und dass es also eine fiktionale Diskussion ist, die sie zurzeit nicht führen. Also sie haben auch wieder Gesprächsangebote über Projektförderung. Also Sanierung ist natürlich ein großes Thema. Also da ist die Hilfe des Denkmalschutzes, reicht natürlich bei weitem nicht aus, also für die vielen Institutionen, die da Anträge stellen und Bedarf haben. Also da müssen wir jetzt sehen, wie wir weiterkommen. Also genau in einer Woche findet die nächste Stadtverordnetenversammlung statt. Aber da geht es erstmal auch wiederum darum, eine Konzeption zu entwickeln und wir müssen weitermachen. Und deswegen haben wir beschlossen, also nach einer Winterpause mit unseren Kräften, nach unseren Möglichkeiten erstmal das Programm fortzusetzen. Und also wir hoffen, dass sich der Bürgermeister auch öffentlich zu dem Erhalt der Gedenkstätte bekennt. Ja.
Tatjana Trögel, Enkelin des Schriftstellers Friedrich Wolf und Leiterin der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Oranienburg, war bei uns zu Gast. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen wünsche ich einfach einen langen Atem, damit diese seit langem bestehende Gedenkstätte auch weiter existieren kann.
Ja, ich danke auch, dass ich hier sprechen durfte.
Und welche Themen ziehen sich am 8. Januar durch die Feuilletons? Gregor Sander weiß es.
Im Feuilleton werden noch einmal Raketen gezündet. Gratis-Böller und Alkoholpflicht an Silvester fordert Don Alfonso in der Tageszeitung Die Welt. Natürlich meint der Kolumnist das lakonisch-ironisch und wer sich durch seine ellenlange Glosse liest, erfährt, dass es ihm eigentlich um das Auskundschaften der potenziellen Nachbarschaft für potenzielle Immobilienkäufer geht. Denn man möchte ja vorher wissen, neben wem man wohnt. Und dafür wünscht er sich das ganze Land böllernd im Vollrausch, denn wie sich die ganze Gesellschaft verhält, wenn man sie wirklich von der Leine lässt, mit Sprengstoffen bewaffnet, die Polizei bewusst überfordert und alle in jedem beliebigen Zustand der Drogenüberfüllung auf die Straße lässt, das sieht man an Silvester. Der Text prickelt in etwa wie ein seit Silvester offen stehender Champagner und so blättern wir rüber in die Taz zu Lynn Hirse, die hier kundtut: Ich habe lange versucht, nichts gegen Böller zu haben, weil eine echte Chinesin natürlich nichts gegen Böller hat. Außerdem mag ich die Idee, dass das große Knallen böse Geister vertreibt. Ich glaube sogar daran. Aber eigentlich ist auch Lynn Hirse diese ganze Knallerei zuwider und so lassen wir diese letzte Rakete unkommentiert am Feuilletonhimmel verglühen. Die Frage der Moral stellt sich im Trash-Fernsehen ja relativ selten. Denn die meisten Zuschauer scheinen sich darauf geeinigt zu haben, wer im Privatfernsehen mit Kakerlaken zum Frühstück gequält wird, ist selber schuld und so zum Anglotzen freigegeben. Aber was bedeuten die schweren Buschbrände in Australien für das Dschungelcamp von RTL? Es findet statt, erklärt Joachim Huber im Berliner Tagesspiegel. Allerdings werden die Regeln verschärft. Kein Lagerfeuer, nur Gaskocher, Rauchen nur an der Kochstelle, kein Verzehr von lebenden Tieren. Dann können also die Kakerlaken schon einmal aufatmen. Für die 200 Mitarbeiter des Fernsehsenders liegen sogar Evakuierungspläne vor und so kommt Huber zu folgendem Urteil: Das Publikum der Show interessiert sich nicht für den Dschungel. Es interessiert sich für das Dschungelcamp, für mitmenschliche Unzulänglichkeiten, Schwächen, fürs Entblößen auf dem Boulevard der Eitelkeiten. Wer diese Unterhaltung nun doch schäbig findet, den erinnert der Tagesspiegelautor daran, dass demnächst auch Tennis bei den Australian Open gespielt wird und in ein paar Wochen ordentlich Benzin beim großen Preis von Australien verbrannt wird. So liest uns Huber also die Leviten. Derartige Unterhaltung taugt dazu, das eigene Unterhaltungsbedürfnis zu überprüfen. Und das kann wirklich hart werden. Wir amüsieren uns gern unter Niveau, da kann es brennen, wo immer es brennt. Man kann im Fernsehen aber auch das Glück finden, das behauptet zumindest Oliver Jung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der französische Film »Ich weiß nicht, ob es allen so geht« auf Arte hat es dem Kritiker angetan. Dort trifft der Regisseur Vincent Delerme mehr als ein Dutzend echte Menschen, manche äußerst prominent, andere überhaupt nicht, und packt die Essenz ihrer Gespräche, die oft um Erinnerungen kreisen, um Beziehungen, Liebe oder Abschied, elegant in berückend schöne, gern verschwommene oder schwarz-weiße Bilder. Und was das Glück bedeutet, wird nebenbei auch noch geklärt. Das Glück ist ein Lied, das nie verstummt, weil es immer weitergegeben wird, so Oliver Jung in der FAZ. Was Daniele Moschonico unter Glück versteht, verkündet sie in der Neuen Zürcher Zeitung. Dieses Jahr ist Schluss mit Verzicht, in den Orkus mit der reformierten Erziehung, die zu kalorienreduzierter Lebensführung mahnt. Denn das Leben will gelebt sein und laut gepriesen werden für seine Großartigkeit. Denn es ist eine fatale Überzeugung, dass ich in der Enthaltsamkeit die Schönheit der Seele offenbare, jubiliert Moschonico und tut dies unter der Überschrift: Morgen fällt der Speck vom Himmel. Hoffentlich, so möchte man hinzufügen, nicht in den brennenden Dschungel.
Gregor Sander hat für Fazit die Kulturseiten vom Mittwoch gelesen. Wir verabschieden uns damit in die Nacht.